Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich begrüße ganz herzlich heute bei mir im Studio Norbert Walter. Schön, dass du heute hier bist.
Herzlich willkommen, grüß Gott.
Norbert und ich, wir kennen uns auch schon ein paar Jahren. Er ist heute auf der einen Seite Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer und auf der anderen Seite Wiener Landesjägermeister. Er ist Weinbauer. Habe ich noch etwas vergessen?
Nein, das reicht.
Das reicht. Ich habe dich eingeladen, weil ich konnte mich erinnern, ich glaube, es war vor 25 Jahren, wie wir uns kennengelernt haben, so ungefähr, so ein Vierteljahrhundert, da hast du dich beruflich gerade auch neu verändert und da las ich in deinem Lebenslauf, du hast Teppiche verkauft, du hast Käse produziert auf der Alm und eine Liste für mich sehr interessanter Berufe gehabt, wo ich gedacht habe, den Mann nehmen wir, weil der weiß, wie es im Leben funktioniert. Lieber Norbert, magst du dich kurz vorstellen? Alter, woher kommst du, damit man so ein bisschen Background von dir mal erfährt?
Sehr gerne. Ich bin 1968 in Galtür in Tirol geboren. Ein Ort, der bekannt ist über das große Lawinenunglück, wo fast alle mittlerweile kennen. Früher hat man es nicht so gekannt. Ein kleiner Bergbauernort, würde ich sagen, im Winter mit Skitourismus, im Sommer ein bisschen mit Bergtourismus, Wandertourismus, heute auch Mountainbike und all die Dinge, was halt dazugehört, mit Klettern, Bouldern und keine Ahnung was. Ja, bin dann mit 10 Jahren nach Hall in Tirol ins humanistische Gymnasium gegangen, habe noch Latein und Griechisch gelernt.
Ah.
Und habe mich dann entschlossen, oder das heißt, eigentlich habe ich mich nicht entschlossen, sondern ich wusste nicht genau, ob ich Forstwirtschaft oder Landwirtschaft studieren möchte.
Mhm.
Und habe dann aus diesem nicht entscheiden können bei den Bundesforsten in Innsbruck angeheuert, bis ich dann doch zur Entscheidung kam, der Wald alleine ist mir zu schmal oder zu eng und die Landwirtschaft bietet doch ein größeres Potpourri und größere Möglichkeiten. Und auch Chancen. Ja, und so bin ich dann nach Wien gegangen, 1989, zum Studieren auf der Bodenkultur. Hab dann, ja, hast du es eh schon erwähnt, einen Sommer lang, weil ich hatte damals eine Freundin in Graz und durfte dann bei der Agrarbezirksbehörde dort mitarbeiten. Und am Wochenende bin ich dann immer Orientteppiche verkaufen gegangen.
Das muss man können, ja, also... Das ist schon eine gewisse Qualität. Kann das sein, okay, auf der einen Seite die Bäume, die Landwirtschaft, aber auf der anderen Seite, dass du schon auch gern mit Menschen zu tun hast?
Ja, auf jeden Fall, weil der Mensch an sich ja jeden anderen bereichert, auch wenn man vielleicht da manches Mal jetzt nicht so ganz gut miteinander auskommt oder manches Mal auch streitet oder manches Mal auch eine gewisse Aversion empfindet oder fühlt. Aber letztendlich ist es ja das die Bereicherung des Lebens, neben natürlich den Pflanzen und Tieren, die es auf dieser Welt gibt und nicht der Naturschönheit. Aber letztendlich macht doch der Mensch das Mehrigste aus, weil die spannenden Gespräche oder auch alles andere, was dazugehört zum Fühlen, Denken und so weiter, ich glaube, dass das ja uns letztendlich auch stärker, weiser, manches Mal auch klüger oder wie sogar hin und wieder deppert, aber...
Kommt drauf an. Na gut, also Teppiche hast du verkauft und warst in Graz und wie ist es dann weitergegangen für dich?
Ja, da habe ich dann bei der Agrarbezirksbehörde gearbeitet. Mhm. Eben, das war eine Kommersierung, da geht es um Grundzusammenlegung. Mhm. Da waren viele kleinere Bauern und die haben auch versucht, die Stücke, die zum Teil einfach weit weg waren, dass sie ein größeres Stück Grund mhm. haben und das leichter zu bewirtschaften ist.
Mhm.
Dann war es so, dass ich einen zweiten Teil in diesem Sommer machen konnte und das war die Almwirtschaft in der Obersteiermark. Und von da an hatte ich den Narren dann gefressen, ich muss unbedingt irgendwo hin Käse machen gehen. Und die Schweizer hatten schon damals ein recht interessantes System, da konnte man sich nämlich auf der einen Seite bewerben. Umgekehrt gab es auf dieser Plattform Ausschreibungen, wo Leute gesucht wurden und wir waren aber in dem sage jetzt mal, Sommer sehr spät dran, das war erst Mitte Mai. Und da haben sie dann auf einer Alm in der italienischen Schweiz, wo man nicht zufahren konnte, sondern 2 Stunden zu Fuß hinauf musste, wo es keinen Strom gab.
Wow, okay.
Es gab nur ein Pferd, mit dem man arbeiten konnte, dem man quasi die Sachen hinauftransportieren durfte. Und oben hat es eine Eimermelkanlage gegeben und so mit einem Dieselaggregat und das war es.
Und wer hat dir das dann gezeigt? Weil, ich meine, das muss man ja lernen.
Naja, ich hatte ein bisschen Theorie schon gekannt. Mhm. Natürlich in der Praxis viel zu wenig. Wir haben dann ganz schnell so einen Schnellkurs in Rotholz gemacht. Und erst im Winter darauf war ich dann am Planterhof. Das ist die große Ausbildungsstelle im Bündnerland, wo ich dann quasi die Ausbildung zum Käser gemacht habe.
Also du bist offiziell Käser, ja. So heißt das ja. Auch, Käser, okay?
Und das war schon insofern extrem spannend, weil du dort einfach mit einem lebenden Produkt, erstens mit Tieren, zweitens mit einem lebenden Produkt und drittens du in doch relativ kurzer Zeit ein halbwegs reifes Produkt hast und das du dann verkaufen kannst. Mhm. Und du einfach diesen Arbeitsprozess täglich begleiten musst, sodass es auch in der Qualität passt, dass das so gut schmeckt, dass die Leute auf dich abfahren und sagen, okay, das gefällt mir.
Sind die Leute auf dich abgefahren?
Ja, würde ich schon sagen. Weil da gab es immer so eine kleine regionale Käseprämierung und da waren wir immer unter den ersten dreien und das hat doch auch einen gewissen Stolz gemacht. Es war im Übrigen so, dass meistens so am Anfang August, das ist so ungefähr die Halbzeit der Almsaison, der Chef von der Alm gekommen ist und dann hat er einen Wein mitgebracht und dann hat man den ersten Käse angeschnitten, um zu schauen, ob eh alles passt von der Lochung, von der Teig und so weiter.
Aber das ist ja für mich jetzt auch faszinierend, da schließt sich ja jetzt schon der Kreis im Zuhören. Wein produzierst du jetzt selbst und mit deinen Engagements in der Landwirtschaftskammer als auch jetzt Wald Richtung Jägermeister, lebst du die ganze Zeit deine Berufung oder kann da noch was kommen?
Ich würde sagen, im Moment passt es extrem gut. Mhm. Natürlich kann immer noch was kommen. Ich hätte da schon noch die eine oder andere Idee, aber das Weinmachen an sich hat sehr viele Parallelen zur Milch. Der Unterschied ist halt, dass es von Pflanzen, sprich den Weinstöcken, kommt. Dort aber das Spannende wieder ist, dass ja der Traubenmost, also den gepressten Trauben, ja dann auch wieder schon ein Produkt ist, das passen muss, das sauber sein muss, das nicht, sage ich jetzt einmal, stinkig oder was auch immer sein soll und darf. Und aus dem letztendlich einen guten vergorenen Wein zu machen, den man ja dann auch im Herbst schon als Jungwein verkosten kann, das ist irgendwie das Spannende draus. Und trotzdem kann man ihn aber auch liegen lassen, wie zum Beispiel den Käse, der dann einfach länger reift und doch dann auch anders schmeckt. Und so ist es ja beim Wein sehr ähnlich.
Also Käse auf der einen Seite, Wein auf der anderen Seite. Also du bist eigentlich gewappnet. Wie passt da dieses politische Kapitel dazu? Weil du hast dich ja auch jahrelang in der Politik engagiert, im Landtag etc. Gut, heute bist du Funktionär, das ist nochmal eine andere Rolle. Was nimmst du eigentlich mit davon, wenn wir in die Zukunft schauen?
Also die Politik kommt wahrscheinlich aus dem Kapitel, aus der Mittelschule, weil wir dort sehr viel politisch gehört haben und auch diskutiert haben. Wir hatten immer, wenn das neue Profil herausgekommen ist, dann gab es einen in der Rolle, der war eher der SPÖler, ich war immer eher der ÖVPler. Und so haben wir uns dann immer gegenseitig befasst, weil da war ja gerade die Zeit der vielen Skandale und so, oder Brocksch und Co. Das war immer sehr spannend und irgendwo ist es dann, sage ich jetzt einmal, vielleicht im Inneren schon immer der Wunsch gewesen und dann ist es einfach auch passiert. Und heute die Funktionen in der zweiten Reihe, wo du aber ganz klar für eine Berufsgruppe stehst und deren Interessen zu vertreten hast, auf der einen Seite die Grundbesitzer im Land- und forstwirtschaftlichen Bereich, auf der anderen Seite die Jägerschaft, die aber auch ohne Grund und Boden wieder nichts tun kann, weil da gäbe es kein Jagdrecht. Und diese beiden Berufsgruppen, sage ich jetzt, vertreten zu können, ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, weil ich sage immer, wir sind vielleicht nicht reich an Köpfen, aber reich an Hektaren. Und das darf man ja nie unterschätzen, weil letztendlich ist ja die bodenbewirtschaftende Bevölkerung enorm wichtig, ob das im Umweltschutzbereich ist, vor allem auch in der Lebensmittelversorgung, aber letztendlich auch für die wunderbare Kultur- und Naturlandschaft verantwortlich.
Jetzt könnte man ja meinen, okay, Wien ist jetzt nicht so stark umgeben von Flächen, um Lebensmittel zu produzieren, aber ganz so ist es ja nicht, oder?
Na, ich würde sagen, wenn man sich die reinen Flächen, die Grünflächen insgesamt anschaut, dann sind es immerhin 40%.
Wirklich? Okay.
Grünflächen in Summe in Wien. Und davon ungefähr haben wir 17.000 Hektar Jagdfläche. Mhm. Und land- und forstwirtschaftliche Fläche ist fast ident. Aber letztendlich, wenn man sie anschaut, die landwirtschaftliche Ackerfläche allein in Wien, produziert Wien mehr Brotgetreide als Salzburg, Tirol und Vorarlberg gemeinsam.
Wow, wusste ich nicht.
Oder im Gemüsebereich haben wir bei den Gurken eine 120-prozentige Überdeckung, bei den Paradeisern eine 80-prozentige Versorgung der eigenen Bevölkerung.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass damit ja sehr viele spannende Themen verknüpft sind. Also auf der einen Seite Energie, Betriebsmittelpreise, Mangel Arbeitskräfte, EU-Gesetze, Klimawandel, Biodiversität, Förderungen, also ist schon eine Menge und ich kann mir vorstellen, dass es auch hier überall Innovationen braucht.
Ich würde sagen, ohne diesen Innovationen ging es sowieso nicht mehr, vor allem, ich sage jetzt, die ganzen Bereiche Energie, die haben uns vor allem mit Corona und auch nach Corona extrem natürlich alle betroffen, vor allem jeden wirtschaftlich produzierenden Betrieb, dass es da Alternativen braucht und dass wir da sicher noch nicht am letzten Stand der Dinge sind. Ich sage, die erneuerbaren Energie einerseits sind total spannend, auf der anderen Seite, wenn die Speichermöglichkeiten nicht da sind, sind sie relativ wertlos, weil sie dann zu der Zeit, wo kein Strom oder weniger verbraucht wird, zum Beispiel halt sinnlos exportiert werden müssen zu Nullpreisen oder Minuspreisen. Umgekehrt aber, wenn ich mir heute anschaue, dass die Wien Energie jetzt gerade dieses Geothermie-Projekt wieder in der Donaustadt vorantreibt, durchaus auch durch unseren Druck, weil wir damit ja auch hoffen, dass wir dann die einzelnen Glashäuser auch beheizen können damit, dann macht das durchaus einen Sinn. Und ich sage jetzt, wenn ich mir anschaue, die ganze Frage der Phytomedizin oder des Pflanzenschutzes, wo wir heute schon Versuche mit Drohnen machen, weil wir ganz gezielt applizieren können, ohne jetzt große Mengen ausbringen zu müssen. Oder die ganze Frage der selbstfahrenden Maschinen mit GPS-Unterstützung beim Auspflanzen von Rebstöcken zum Beispiel, passiert das heute nur mal über GPS. Da hat sich schon sehr extrem viel getan. Und letztendlich ist es dann aber doch wieder so, dass man gerade, wenn man jetzt an das Holzfass denkt, da ist es halt immer spannend dann, wenn man das Naturprodukt Holz in Verbindung mit einem Naturprodukt Wein.
Und den Käse nicht zu vergessen.
Käse natürlich, da kann man extrem viel natürlich auch, wie soll ich sagen, experimentieren, wenn man so möchte. Wir haben zum Beispiel beim Chardonnay ein Projekt unterstützt, das die Bundesforste ins Leben gerufen haben, die eine Wiener Waldeiche anbieten. Und da habe ich von einem Fasselbauer dann ein 1000 Liter Holzfass einmal bauen lassen mit Wiener Waldeiche. Und das ist ganz spannend, weil die natürlich zur slawonischen Eiche oder zu den Eichen aus Frankreich ganz einen anderen Zugang hat, ein ganz anderes Holz. Und
da müsste ich jetzt sofort eigentlich meinen Mann, den Meistertischler, reinholen ins Gespräch. Dessen Augen würden wahrscheinlich auch leuchten. Aber vielleicht belassen wir es bei der Verkostung. Ich weiß nicht, ist dieses Fass schon gefüllt?
Ja, das Fass ist gefüllt. Das wird dann auch hoffentlich demnächst abgefüllt und dann können wir es verkosten.
Sehr gut, sehr gut. Was ich mich ja auch erinnere, wir durften ja einmal dich in Galtür besuchen. Wir waren da ganz toll Skifahren, also ein sensationeller Tag. Tiefschnee, Sonnenschein, also wie im Bilderbuch. Und habe ich das so richtig in Erinnerung, dass eigentlich die ganze Familie entweder auch Bergführer, Skilehrer, ja, so in dem Bereich auch aktiv war? Bist du auch Skilehrer?
Ich bin auch Skilehrer gewesen, ja, heute nicht mehr, maximal privat, aber ansonsten. Ja, es war auch eine sehr spannende Zeit, weil man da natürlich auch in kurzer Zeit sehr viel unterschiedlichste Menschen kennenlernt und durchaus auch ganz spannende Berufe dabei waren, weil ich habe zum Beispiel nicht gewusst damals, dass der größte Hybridhennenzüchter aus Belgien kommt und deren Gattin war bei mir am Skikurs.
Na bitte, na bitte. Also die Skilehrer und Skilehrerinnen, ich war nämlich auch einmal Skilehrerin.
Weiß ich das.
Die sind dann gebildet und wissen genau über die Masthennenproduktion Bescheid. Ja?
Zum Beispiel.
Sag, wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, auch an dein Elternhaus und an die Werte, die dir mitgegeben worden sind, was zählt da für dich dazu? Unter anderem, was fällt dir da ganz spontan ein?
Ich glaube, der allererste Zugang ist, dass man immer die Dinge in die Hand nehmen muss selbst. Mhm. Und sonst wirst du selber in die Hand genommen, wenn du es nicht selber tust. Dann die ganze Frage der Anständigkeit, der Höflichkeit, aber auch das, nicht hinten herum die Dinge zu tun, sondern klar zu sagen, wenn einem was nicht passt. Mhm. Das ist vielleicht manches Mal in Wien ein bisschen ungewohnt, aber...
Ja, ich hatte jetzt so spontan ein paar Bilder im Kopf, politische, wo ich mir denke, okay, ja, das ist irgendwie sicher erfrischend. Ja.
Aber ansonsten natürlich im Gymnasium die Frage des Humanismus, des Zugangs.
Was ja auch sehr spannend ist, weil du das wieder mit Georg Kapsch, den ich auch interviewen durfte, das verbindet dich. Er hat nämlich auch Latein und Griechisch studiert. Also ihr könntet mal euch auch in einer anderen Sprache unterhalten.
Ja, das kann
man. Und ich hatte auch den Eindruck, dass diese Ausbildung ihn sehr geprägt hat. Und wenn du jetzt überlegst, okay, das sind die Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben auf deine Reise, hast du die beruflich immer leben können oder gab es da auch Situationen, wo du gemerkt hast, das geht sich nicht aus?
Also Großteil würde ich sagen, ja. Es gab ganz selten mal Situationen, wo du Momente hast, wo du einfach geführt und gelebt wirst, ohne dass du vielleicht manche Dinge jetzt so machen würdest, sagen wir mal so.
Und die Frage ist, wie bist du dann aus dem rausgekommen?
Ja, indem man einfach zeitlang halt zuschaut und irgendwann geht dir das so am Nerv, dass du dann dich selber wieder herauswuselst und sagst so, entweder tschüss Papa oder da muss sich was ändern.
Mhm. Also eben deinen Wert auch lebst und dann ansprichst und sagst,
genau.
Okay, entweder...
Entweder das oder das.
Wie heißt es? Love it, leave it, change it.
Ja, genau.
Also in dieser Reihenfolge. Ja. Okay. Natürlich wäre es jetzt spannend, gut, du bist ein bisschen jünger als ich, 3 Jahre, wenn es um die Zukunft geht. Du hast vorher gemeint, da wäre womöglich das eine oder andere, was dich noch interessieren könnte oder wo du Ideen hättest. Jetzt hast du ja eine Situation, die stabil ist, wo das Thema der beruflichen Veränderung womöglich nicht ansteht. Nur in die Zukunft schauend, wie würdest du es anpacken, deine Veränderung?
Ich sage mal so, wenn man in der Werkstatt Natur arbeitet, dann ergibt sich ja automatisch immer eine Veränderung. Und die momentane Veränderung, die wir ja durch den Klimawandel spüren, also die viel mehr Hitzetage. Wir hatten allein letztes Jahr in Wien über 50 Tage mit 30 Grad und ein paar mit über 35 Grad. Und dann merkst du, dass auch Dauerkulturen und Tiefwurzler wie die Rebstöcke darunter zu leiden beginnen, dann Stress kriegen und. Dass insgesamt die Nachfrage nach Wein oder nach alkoholischen Getränken in Europa und überhaupt rückläufig ist. Und sich daraus einfach schon Gedanken entstehen müssen, wie geht es überhaupt weiter mit deinem Betrieb? Weil letztendlich, wenn keiner mehr einen Wein trinkt, kannst du auch keinen verkaufen und dann hast du auch kein Ergebnis, sagen wir mal so.
Und das Thema alkoholfreier Wein?
Also das halte ich persönlich für noch nicht reif genug, weil mir all die Dinge nicht wirklich gut schmecken, ehrlicherweise. Und es ist auch, sage ich jetzt mal, für mich persönlich zumindest energietechnisch eine Frage, ob man das überhaupt machen soll. Weil auf der einen Seite in Österreich haben wir noch niemanden, der das technologisch so zustande bringt. Die einzelnen Verfahren sind aus meiner Sicht noch viel zu wenig ausgereift. Und jetzt musst du zuerst den Wein fertig machen, dann führst du den Wein nach Deutschland zum Beispiel, machst dort den alkoholfreien Wein, dann bringst du ihn wieder zurück.
Okay.
Dann verkaufst du ihn hier und dann kann aber passieren, dass dieselbe Flaschen dann wieder retourfährt nach Deutschland.
Also der Fußabdruck ist gewaltig.
Der Fußabdruck ist dort natürlich ein Wahnsinn.
Mhm.
Aber was wir schon auch begonnen haben jetzt schon, dass wir einfach versuchen, deutlich im Alkohol zu reduzieren oder auch in Richtung der Traubensäfte ein bisschen mehr zu machen, dass man durchaus auch von einzelnen Rebsorten Traubensaft macht. Also das haben einige Kolleginnen und Kollegen schon begonnen. Sagen wir mal, das ist ein Ansatz. Es gibt aber auch den Ansatz, dass man halt insgesamt die Menge auch deutlich reduziert. Es gibt verschiedene Methoden und Möglichkeiten dafür. Also wir sind im Moment sehr stark beim Ausprobieren, vor allem auch die ganze Unterstockbegrünung, vor allem auch die Thematik, wie können wir länger das Wasser halten, das spärlicher kommt und neue Bewässerungsprojekte unter Umständen zustande zu bringen.
ich meine, eigentlich kannst du mit dem ja dich 100 Jahre lang beschäftigen. Also
das kannst du auf jeden Fall. Und wie gesagt, du musst halt aufpassen, dass wenn du die nicht selber so geschwind auf die Füße stellst, das geht relativ schnell. Mhm. Und wenn du heute dir die Hitzetage, die ich schon erwähnt habe, anschaust und dann aber umgekehrt auch weißt, dass ja die Weinstöcke dann einen Stress kriegen und durch den Stress der Traubenmust nicht mehr gut schmeckt und du das einfach dann am vergorenen Wein schmeckst, dann ist es einfach problematisch. Mhm. Aber umgekehrt, wie gesagt, wir haben zum Beispiel diese ganze Rotweingeschichte, wo der Absatz ja deutlichst zurückgegangen ist. Wir produzieren seit 3 Jahren selber gar keinen mehr. Wir machen dafür einen rosa Sprudel. Mhm. Und das geht wie die Feuerwehr, weil das schauen wir, das muss möglichst leicht hinbringen. Jetzt haben die 10 Volumensprozent. Da kannst du auch mal 5 Gläseln trinken und das mal gleich umkugelt. Und da muss man sich einfach Strategien überlegen, was kann ich tun, dass es...
Ich verstehe. Also das ist ein riesengroßes Kapitel, das sich sicher länger begleiten wird. Ja? Jetzt eine Frage noch zum Abschluss. Du hast ja in der Politik mit vielen Menschen zu tun gehabt. Ja? Also dir ist wahrscheinlich da nichts mehr fremd. Und jetzt stell dir vor, unser Auditorium, Menschen 50 plus, die über eine berufliche Veränderung nachdenken, vielleicht sich noch nicht ganz sicher sind. Was würdest du denen mitgeben, so als Gedanke?
Ich glaube, dass der wichtigste Gedanke ist, wenn man einmal in diese Altersphase hineinrückt, ist die Frage, welche Perspektive gebe ich mir selbst und wie lange will ich noch im beruflichen Umfeld bleiben? Und daraus dann abzuleiten, nach Möglichkeiten zu suchen, dass man dann, ich sage jetzt, der eine sagt 65, der andere sagt 70, der Selbstständige ist wahrscheinlich ein bisschen länger im Ausgedinge, sage ich jetzt einmal. Da muss man sich die Perspektive selber suchen, vor allem auch, was passiert danach, was ist passiert mit dem, was man selber aufgebaut hat. Wenn man Kinder hat, geht es eine Spur leichter, wenn die im Betrieb sind. Wenn sie nicht im Betrieb sind, dann ist die Frage, was passiert dann mit dem Betrieb oder mit den Betrieben insgesamt. Aber auch diese ganze Nachfolgediskussion, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Deswegen überlegen auch wir schon, so ähnlich wie es ja in der Wirtschaft schon gibt, eine Nachfolgebörse auch für landwirtschaftliche Betriebe zu machen. Aber natürlich auch die ganze Frage der Perspektive dann für die Jugend und denen ein Vorbild zu sein, dass man halt auch einmal in Situationen, wo man vielleicht nicht so glücklich ist oder was vielleicht nicht so gut läuft, nicht verzagen darf, sondern dass man versucht, wirklich dieses Durchhaltevermögen, das einem, wenn man es durchhält, immer stärker macht. Und dass es im Leben ja nicht immer nach oben geht auf einer Funktionsleiste, sondern dass es immer so ein bisschen in Wellen daherkommt. Das, glaube ich, wissen wir, wenn man mal in dem Alter ist, so oder so. Und umgekehrt sage ich, es gibt auch die Perspektive, das Engagement politisch sich zu engagieren, mhm, oder sozial zu engagieren. Das bleibt ja immer und vor allem, das gibt da auch einen ganz breiten Zugang in die Gesellschaft und auch in die Menschen. Und da erleben wir schon auch, dass es immer weniger, so sage ich jetzt einmal, junge Menschen gibt, die sich engagieren wollen, weil sie keine Zeit mehr haben, unter Anführungszeichen, oder aber auch, weil sie es nur mehr wegen dem Geld machen. Und wenn du das so angehst, dann gewinnst nichts.
Naja, also das wissen wir weder in der Politik noch in sonstigen Engagements. Nicht. Also das ist eher schwierig. Ja. Okay, ja, die Auf und Abs, die nehmen wir hin, die kennen wir. Das Gute ist, dass wir ja so viel schon erlebt haben, dass wir gelernt haben, dass man immer wieder raufkommt zum Luftholen. Und also Umwelt ist ein riesengroßes Thema, das uns, das die nächsten Generationen sehr, sehr beschäftigen wird. Lieber Norbert, ich wünsche dir alles, alles Gute. Das große Fass mit der Wienerwaldeiche, das habe ich gespeichert. Ich hoffe, dass wir bald Zeit finden, den Inhalt zu testen. Alles, alles Liebe, alles Gute und ja, ich sage auf bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Einen Satz möchte ich noch allen mitgeben, die zuhören. Bleibt immer neugierig und da ist auch ein großer Teil der Zukunft schon gewonnen. Alles
super.
Gute.
Super, vielen Dank für den Tipp. Ciao.
Sehr gerne.